Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Noch ein für die meisten Menschen aber verschmerzbares Tribut fordert die Pandemie. Es wird im Januar kein Weltwirtschaftsforum in Davos geben. Katrin Hondl dazu.
Das ursprünglich für Mitte Januar im schweizerischen Davos geplante Treffen soll im Frühsommer, vermutlich im Juni 2022, nachgeholt werden, so die Mitteilung des Weltwirtschaftsforums. Als Grund für die Verschiebung nannten die Verantwortlichen in Coligny bei Genf die anhaltende Unsicherheit bezüglich des Omikron-Ausbruchs. Die Übertragbarkeit der Coronavirus-Variante Omikron und die damit verbundenen Auswirkungen auf Reisen und Mobilität hätten die Verschiebung des Treffens notwendig gemacht. Gesundheit und Sicherheit der Beteiligten Personen hätten für das Weltwirtschaftsforum Priorität, so die Mitteilung. Die Veranstaltung in Davos gilt als wichtiger Treffpunkt für führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Schon in diesem Jahr war das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums wegen der Pandemie erst verschoben und dann ganz abgesagt worden.
Katrin Hondl war das. Für die neue Bundesumweltministerin Steffi Lemke war es heute das erste Treffen im Kreis ihrer EU-Kolleginnen und Kollegen. Beraten wurde über die Klimaschutzziele mit einem tiefgreifenden Konflikt darüber, ob die Atomkraft das Etikett klimafreundlich erhalten soll oder, wie es die Position in Berlin ist, nicht. Jakob Mayer berichtet.
Freundlicher Empfang für die Klimaverantwortlichen aus Berlin in Brüssel. Beim Treffen der zuständigen EU-Ministerinnen und Minister gibt es viel Vorfreude und einige Vorschusslorbeeren für die neue Bundesregierung. Zum Beispiel von Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler.
Das ist gut, dass Deutschland mit einer Ambition hier auch beim Rat ist. Und das ist wichtig, weil wir haben am Weg zur Klimaneutralität große Pläne. Und es ist gut, dass Deutschland mit einer großen Portion Ambition aus dem neuen Regierungsprogramm auch hier beim Rat dabei ist.
Das sieht Frankreichs Ministerin für den ökologischen Wandel Barbara Pompili ähnlich. Ihr Land braucht engagierte Mitstreiter, wenn es ab Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Ich erwarte von Deutschland, dass es gemeinsam mit uns Europa wirklich zum Vorreiter macht beim Kampf gegen den Klimawandel. Die EU-Kommission hat einen konkreten Plan vorgelegt, wie Europa seine Ziele beim Klimaschutz erreichen soll. Ein Gesetzespaket namens Fit for 55, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2030 um 55% zu senken im Vergleich mit 1990. Darin enthalten schärfere Grenzwerte für Neuwagen, strengere Bestimmungen für Flugzeuge und Schiffe, ein angepasster Emissionshandel für die Industrie und ein neuer Handel mit Ausstoßgutschriften für Verkehr und Gebäude. Das würde Öl, Gas und Kraftstoffe teurer machen, ein Problem für Verbraucher und Unternehmen angesichts ohnehin hoher Energiepreise. Deshalb soll ein Klimasozialfonds für Ausgleich sorgen. Auch darüber diskutieren die Ministerinnen und Minister heute, erklärt die deutsche Ressortchefin Steffi Lemke.
Die Punkte, die im Fit for 55-Paket verhandelt werden, besprochen werden, sind ja keine formalen Verhandlungen heute, müssen sozial eingebettet werden. Das eint alle Mitgliedstaaten. Es gibt die Diskussion über die Energiepreise und deshalb braucht es hier einen Gleichklang zwischen diesen beiden Bereichen.
Nach dem Vorschlag der EU-Kommission soll der Klimasozialfonds gut 70 Milliarden Euro umfassen und unter anderem aus Einnahmen durch den neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr gespeist werden. Das eingenommene Geld soll also umverteilt werden, um die sozialen Folgen der Klimapolitik abzumildern. Das ist auch nach Ansicht von Österreichs Umweltministerin Gewessler dringend nötig.
Uns eint alle, auch alle 27, der Willen und das klare Bekenntnis dazu, dass die soziale Seite des Klimaschutzes, soziale Abfederung und Ausgleich der klimapolitischen Maßnahmen enorm wichtig ist. Und Klimapolitik darf auf dem sozialpolitischen Auge nicht blind sein, weder national noch europäisch, und da braucht es gute Lösungen.
Gute Lösungen braucht es auch, um die Elektromobilität in der EU voranzubringen, beim Ausbau der Ladesäulen und beim Thema Batterien, Bundesumweltministerin Lemke.
Das heißt, nicht nur so wie heute die Entsorgung von Batterien gut und nachhaltig zu regulieren, sondern den gesamten Lebenszyklus von Batterien nachhaltig und transparent zu gestalten.
Ebenfalls Thema beim Ministertreffen die Strategie der Kommission zum Schutz der Böden in Europa.
Jakob Mayer war das. Vor einem Jahr hat Großbritannien den europäischen Binnenmarkt verlassen. Immer noch gibt es Konfliktfelder um die Grenze zu Nordirland etwa oder um Fischereirechte. Und auch für Verbraucherinnen und Verbraucher birgt der Brexit immer wieder Überraschungen. Meist keine guten. Wolfgang Landmesser.
Heiner Wember ist überzeugter Europäer. Für den Urlaub wollte er sich ein Badetuch mit dem EU-Sternenbanner kaufen. Im Internet gab es nur einen Treffer, bei einem Online-Shop auf der Verkaufsplattform eBay. Firmensitz Großbritannien.
Also ausgerechnet das Land, was aus der EU ausgetreten ist, bietet Badetücher an mit einer aufgedruckten EU-Fahne. Das ist wirklich ein Witz der Weltgeschichte.
Kaufpreis umgerechnet 19,65 Euro. Dazu kamen 3,09 Zoll und 8,43 Euro Paketporto für die Royal Mail. Der Radiojournalist hat das Handtuch nicht geworfen, sondern bestellt.
Und dann war ich natürlich gespannt, wann es ankommt und ob es noch Nachzahlungen gibt wegen der Zollgrenze.
Eine Woche später klingelte der Postbote.
Und verlangte 9,09 Euro. Und die setzen sich zusammen 3,09 Zoll plus 6 Euro Auslagenpauschale der Deutschen Post. Das heißt, unter dem Strich waren Zollgebühren und Versand fast genauso teuer wie das Badetuch.
Und das für eher minderwertige Ware.
Wenn man etwas genauer hinguckt, ist es eher ein bisschen lila streifig noch. Ich müsste mal die Sterne nachzählen, ob die alle drauf sind.
Unerwartete Zusatzkosten an der Haustür, das erleben seit Januar viele, die etwas in Großbritannien bestellt haben, oft ohne es zu wissen.
Und die häufigste Konstellation, die wir sehen, ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Verbraucherzentralen melden, dass sie diese Informationen eben nicht vorab bekommen haben.
Isabel Buske leitet das Büro des Bundesverbands der Verbraucherzentralen in Brüssel. Das passiert auch bei deutschen Domainadressen, also wenn der Name des Onlineshops auf .de endet. Nur aus dem Impressum ganz unten auf der Seite geht dann hervor, dass der Händler seinen Sitz eigentlich in Großbritannien hat.
Es wäre ja schon mal gut, wenn überhaupt angegeben würde, dass Zölle und Einfuhrumsatzsteuer anfallen. Das ist nämlich tatsächlich ein konstantes Bild, dass zu viele Online-Händler das eben nicht tun.
93 Euro Zoll musste ein Käufer aus Deutschland im Januar für 2 italienische Krawatten bezahlen. Fast 40% des Kaufpreises. Zölle sind durch das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zwar ausgeschlossen, aber nur für Waren made in UK. Auch das Badetuch mit Sternenbanner kam eher aus asiatischer Billigproduktion. Selbst wenn über die anfallenden Zölle informiert wird, die Einfuhrumsatzsteuer und Gebühren der Paketdienste kommen als Überraschung häufig noch obendrauf, sagt die Verbraucherschützerin.
Das ist eine Gebühr, die Sie berechnen für das Auslegen der Zollkosten. Und die Höhe dieser Gebühr wird auch von den einzelnen Unternehmen dann eben frei festgelegt.
Viele Beschwerden drehen sich um den Ärger mit Retouren. Innerhalb der EU funktioniert das Rücksenden von Produkten, die nicht gefallen, in der Regel reibungslos. Britische Online-Shops verlangen seit Januar teilweise hohe Zusatzgebühren. Trotz der versprochenen, unkomplizierten Rücksendung werden dann 30 Euro und mehr fällig. Die Politik kümmert sich noch nicht um die Probleme beim Online-Shopping. Weil sich die EU und Großbritannien noch mit ganz anderen Themen herumschlagen, vermutet Isabel Buske.
Unser Eindruck ist im Moment, dass dem noch nicht genug Priorität eingeräumt wird, weil es nun mal Bürgerinnen und Bürger jeden Tag Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft.
Bestellärger gibt es normalerweise mit Drittländern wie Taiwan oder China. Das Vereinigte Königreich hat sich quasi eingereiht.
Wolfgang Landmesser war das. Seit Monaten geht der Kurs der türkischen Lira auf Talfahrt. Trotzdem kam es in der vergangenen Woche zu einer Leitzinssenkung, ausdrücklich erwünscht von der türkischen Regierung. Und seitdem hat sich die Abwärtsdrift noch weiter beschleunigt. Am Nachmittag kam es zur Notbremsung. Uwe Lüb.
An der Istanbuler Börse ist der Handel von Papieren erneut ausgesetzt worden. Wegen eines zu starken Ausverkaufs, vor allem von Papieren im Leitindex BIST 100, hat ein automatischer Sicherungsmechanismus gegriffen. Zuvor war der Verlust des Index auf mehr als 7% gestiegen. Einige Beobachter sprechen von Panikverkäufen. Schon am Freitag kam es offenbar vor allem wegen des immer weiter fallenden Kurses der türkischen Lira zu vielen Verkäufen und hohen Verlusten an der Börse. Die Währung des Landes verliert immer schneller an Wert. Für einen Euro mussten am Nachmittag mehr als 20 türkische Lira bezahlt werden, für einen US-Dollar fast 18. Der Kurs der Währung ist allein seit September um gut 50% gefallen. Die Verluste gehen einher mit der Zinspolitik. Die Zentralbank des Landes hat den Leitzins von 19% auf 14% gesenkt. Sie folgt der Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er setzt weiterhin auf niedrige Zinsen. Das soll Investoren anlocken, Arbeitsplätze schaffen und den Export steigern. Bisher führt der Verfall der Lira aber vor allem zu stark steigenden Preisen, weil die Türkei viele Rohstoffe und Waren importieren muss. Allein die Spritpreise haben sich binnen eines Jahres fast verdoppelt.
Die Talfahrt der türkischen Lira hält an. Uwe Lüb war das. Und eben, wir haben es gehört, ist der Handel an der Börse erneut ausgesetzt worden. Nehmen wir das mit in den Börsensaal zu Dorothee Holz. Wie war denn, Frau Holz, überhaupt der letzte Stand im Handel mit der Lira?
Also die Lira bleibt ganz klar im Sinkflug. Wir haben es ja schon gehört, zum ersten Mal mussten heute für einen Euro mehr als 20 Lira gezahlt werden. Das ist auch am späten Nachmittag so. Damit hat der Euro gegenüber der Lira mehr als 8% zugelegt. Zum Vergleich, vor einem Jahr lag der Kurs für einen Euro nur bei 9,3 Lira. Das spricht ganz einfach Bände. Die Kaufkraft der Bürger, die leidet natürlich erheblich darunter.
Gehen wir zum Start der Sendung zurück. Bestätigt ist nun, Nachfolger von Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank soll Joachim Nagel werden. Der ist in den Reihen der Bundesbank ein alter Bekannter. Er war dort im Vorstand, bevor er Manager bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich wurde. Was gab es an Resonanz in der Börsenwelt?
Also überwiegend positive Reaktionen, hochkompetent, mit der Materie vertraut. Und was immer wieder betont wird, er stehe für Stabilität, für eine straffere Geldpolitik, also in der Bundesbank-Tradition. Ohne dabei ideologisch zu sein, heißt es beim Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, das darf man durchaus als Spitze gegen Weidmann verstehen. Auf jeden Fall schadet diese Wahl dem Euro nicht, im Gegenteil. Der Euro ist am Nachmittag wieder über die Marke von $1,13 geklettert.
Ein Blick auf zwei Nachrichten aus der Impfstoffwelt. Wir haben berichtet, für den Impfstoff des US-Konzerns Novavax gibt es eine Zulassungsempfehlung für Europa und auch grünes Licht von der EU-Kommission. Und Moderna kann mit guten Studien zur Wirksamkeit beim Boostern aufwarten.
Ja, nach solchen Nachrichten lächelt man ja in diesen Tagen geradezu. Moderna konnte tatsächlich gute Ergebnisse vorweisen, auch gegen die Omikron-Variante. Es gibt allerdings noch einige Fragezeichen, ob die halbe oder die volle Dosis eingesetzt werden soll. Das hat die Aktie auf jeden Fall zu Handelsbeginn deutlich nach oben getrieben. Aber inzwischen setzen Gewinnmitnahmen ein. Sowohl Moderna als auch Novavax-Aktien sind im Minus.
Der DAX am letzten Handelstag in der Woche, aber doch eher pandemiegedrückt.
Also zu Handelsbeginn war es sogar eine ausgewachsene Depression. Der DAX brach um bis zu 3% ein. Kurz vor Schluss steht immer noch ein Minus von 1,9% an der Börsentafel. Der DAX fällt auf 15.238 Punkte. Die guten Nachrichten der Impfstoffhersteller haben die Verluste etwas verringert, aber die Sorge vor einem neuerlichen Lockdown bleibt. Das Risiko ist deutlich gestiegen, dass es Anfang Januar soweit sein könnte. Das schadet natürlich der Wirtschaft, aber einige halten es auch für notwendig, einige Experten, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verringern. Minuszeichen auch an den US-Börsen.
Einen auffälligen DAX-Wert schaffen Sie noch.
Schaffe ich noch, und zwar von Porsche, die Aktien minus 4%, Münchner Rück und Adidas gehören ebenfalls zu den größten Verlierern. Aber alles, was mit Impfstoffen und mit Corona zu tun hat, profitiert Merck, Sartorius und Kiagen.
Anleihen und Goldpreis noch.
Die Umlaufrendite sinkt um 4 Basispunkte auf minus 0,46%. Gold fällt auf $1,795.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.